HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Tischgespräch in HR2 Kultur in Doppelkopf. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Tag. Und bei mir am Tisch ist Matthias Lohre, er ist Journalist und Buchautor, lebt und arbeitet in Berlin. Fast 10 Jahre lang war er Redakteur der Tageszeitung, der TAZ, und er ist Autor mehrerer Bücher. Unter anderem hat er ein Buch geschrieben über das Erbe der Kriegsenkel. Und darüber sprechen wir heute. Matthias Lohre, auch Ihnen herzliches Willkommen.
Hallo, schön hier zu sein.
Herr Lohre, Sie sind Jahrgang 1976, also durchaus einige Jahrzehnte nach Kriegsende geboren. Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass im Grunde der Krieg für Sie noch gar nicht zu Ende war?
Das war eine zwiegespaltene Sache, denn rational habe ich natürlich gewusst, dass der Krieg nachwirkt. Viele Berichte darüber, und ich habe selber Geschichte studiert, also mich auch immer dafür interessiert, wie denn die Deutschen im Zweiten Weltkrieg gehandelt haben. Andererseits habe ich das aber nicht auf mich bezogen und nicht auf meine Familie. Für Letzteres bin ich erst sehr spät gestoßen.
Wodurch? Wie kam das?
Ich habe gemerkt, dass ich mit Mitte 30 irgendwie nicht so froh wurde, wie ich doch eigentlich dachte, dass ich werden müsste. Ich habe auch gedacht, ich habe alles gehabt in der Kindheit. Ein Familienhaus der Eltern, Auto, und das größte Problem scheinen ja Kriegsenkel oder beziehungsweise Menschen meiner Generation zu haben, die Generation Golf, dass irgendwie samstags dann man womöglich Wetten, das verpassen könnte, weil man in der Badewanne sitzt. Und dann habe ich mit Mitte 30 spätestens gemerkt, das stimmt irgendwas nicht. Also muss doch etwas gewesen sein, was mich belastet und was mir ein bisschen die Lebensfreude nimmt.
Sie sind dann im Grunde auf so eine Spurensuche gegangen oder haben Sie versucht, das zu klären, was da los ist, was da nicht stimmt?
Ja, auch da ein zweigespaltener Weg. Denn einerseits konnte ich ja meine Eltern nicht mehr befragen, denn mein Vater ist 2012 gestorben. Und das war eigentlich so der jüngste Anlass zu sagen, Moment mal, warum vergeht die Geschichte denn nicht? Meine Eltern sind doch beide tot. Meine Mutter war schon 10 Jahre früher gestorben. Was ist denn da, was mich so hemmt, was mich unglücklich macht, was mich traurig macht, was mich auch teilweise depressiv gemacht hat. Was ist denn das, was mich so prägt, ohne dass ich weiß, woher das herkommt? Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht, habe versucht zu sagen, das muss ja an meinen Eltern liegen, denn ich habe damals auch eine Psychoanalyse angefangen und gemerkt, das hat mit meinen Eltern zu tun. Und aber was auch da immer im Nebel blieb bei der Psychoanalyse war, wie wurden denn meine Eltern, wie sie waren?
Sie haben gerade dieses Stichwort Nebel schon genannt. Also das ist so eine, ja, im Grunde erstmal so eine Suche gewesen, so ein Stochern im Nebel.
Ganz genau. Also der Nebel hat mehrere Bedeutungen für mich, die ich auch im Buch versuche darzustellen. Und die erste Bedeutung ist genau die. Man hat so eine nebelhafte Selbstwahrnehmung als Kriegsenkel. Man weiß nicht genau, was man möchte. Man weiß nicht genau, wie man fühlt. Ja. Sondern man versucht halt einfach zu funktionieren und hat immer gedacht, das Funktionieren, das ist doch genau das, was alle Menschen wollen. Das muss doch zum Glück führen. Das muss zum Wohlstand führen und damit auch zu Glück. So haben wir es gelernt. Und dieser Nebel, habe ich gemerkt, der führt natürlich nicht zum Glück, beziehungsweise der Nebel hindert einen sogar wahrzunehmen, was einen bedrängt, was einen traurig macht, was einen auch wütend macht.
Sie haben gerade das Stichwort Kriegsenkel schon genannt. Irgendwann haben Sie gesagt, muss ich das auch auf mich beziehen, nicht nur lesen über andere, sondern Sie haben im Grunde gemerkt, doch, ich bin auch einer aus dieser Kriegsenkel-Generation. Was ist damit gemeint mit Kriegsenkel?
Kriegsenkel ist ein relativ junger Begriff, der ungefähr 10, 12 Jahre alt ist. Der ist letztlich eine Ableitung des Wortes Kriegskinder. Bei Kriegskindern, da weiß man ja mittlerweile seit Anfang der Nullerjahre einigermaßen, was denen passiert ist. Also die Kinder der ungefähr Jahrgänge 1929 bis 1947, ganz grob gerechnet. Also teilweise Leute, die noch sogar im Flak-Einsatz Leichen wegräumen mussten. So wie Helmut Kohl als einer der ältesten der Kriegskinder. Und die jüngsten Kriegskinder haben teilweise sogar den Krieg gar nicht mehr erlebt. Aber interessanterweise sagen Traumaforscher, dass auch sie traumatische Erfahrungen gemacht haben. Denn was wenige wissen, ist, dass Millionen Kinder in den Besatzungszonen noch bis 1950 in Lagern gelebt haben, also unter desolaten Lagen gelitten haben und auch ihre Eltern vermissen mussten und auch wenn ihre Eltern da waren, auch erfahren mussten, dass sie nicht für sie erreichbar sind.
Das ist also die Kriegskinder, also tatsächlich Kinder, die die letzten oder den Krieg oder die letzten Kriegsjahre als Kind erlebt haben, traumatische Erfahrungen da gemacht haben. Und ja, was sind dann die Kriegsenkel? Sind das die Kinder dieser Kinder?
Ganz genau. Da gibt es auch mittlerweile einige Forschungen, noch nicht genug, aber es gibt einige Forschungen. Und die deuten darauf hin, dass ungefähr ein Drittel der Kinder, der Kriegskinder, auch starke Traumatisierungen erfahren haben und ein weiteres Drittel leichtere Traumatisierung.
Was aber heißt das? Sind ja nicht Traumatisierungen durch Kriegserfahrungen.
Genau, das ist ein Punkt. Genau die Frage hat mich auch lange abgeschreckt. Ich habe gesagt, ja, aber ich darf mich doch nicht als Opfer bezeichnen. Das ist ja geradezu beleidigend gegenüber den realen Opfern des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust. Ich bin in Wohlstand groß geworden. Ich darf mich doch nicht als Opfer bezeichnen. Die Sache ist aber längst die. Natürlich gibt es Folgen von traumatischen Erfahrungen, die Menschen weitergeben. Und die Kriegskinder haben zwar auch in den allermeisten Fällen versucht, das Beste zu tun für ihre Kinder. Sie haben ihnen versucht, eine wohlstandsvolle Kindheit zu geben. Sie haben versucht, sie nach allen Maßstäben der damaligen Zeit gut zu erziehen. Aber vieles ist dabei natürlich unter den Tisch gefallen. Denn Kriegskinder selber haben ja stärker als die Erwachsenen der Kriegszeit Traumatisierung erfahren, mit denen sie nichts umgehen konnten. Mhm. Wenn sie zum Beispiel verschüttet worden sind, dann gab es halt niemanden, der ihnen sagen konnte, es wird alles gut. Der Vater war im Krieg. Die Mutter war überlastet durch das schiere Überleben der Familie. Die Kinder haben gelernt, dass sie doch die Zähne zusammenbeißen müssen, dass sie durchhalten müssen, so wie alle anderen Menschen auch. Und so haben sie halt sehr früh gelernt zu sagen, ich habe gar keine Probleme, ich mache keine Probleme, ich reiße mich zusammen. Mhm. Und genau diese Gefühllosigkeit der Kriegskinder sich selbst gegenüber, auch diese Härte der Kriegskinder sich selbst gegenüber, die haben sie in vielen Fällen halt auch ihren Kindern, den sogenannten Kriegsenkeln, weitergegeben.
Herr Lohre, Sie haben das ja irgendwann sozusagen in Ihrer eigenen Biografie entdeckt. Sie haben gerade das Stichwort Gefühllosigkeit genannt, also auch eine Situation, die Sie letztlich dann auch bei sich entdeckt haben. Wie ging das? Sie haben gerade eben gesagt, im Grunde so äußerlich war alles gut. Ein Familienhaus, Sie konnten zur Schule gehen, eine gute Bildung. Wo haben Sie dann gemerkt, nee, irgendwie war es doch nicht so gut?
Tatsächlich war es dann in der Psychoanalyse. Mhm. Ich habe halt eine Psychoanalyse angefangen, eben aus dem vorhin genannten Grund, dass ich gemerkt habe, ich werde nicht froh, ich habe auch trotz meines beruflichen Erfolgs habe ich gemerkt, ich werde nicht zufrieden. Und auch in Beziehungen mit Frauen habe ich gemerkt, dass ich da immer dieselben Macken an mir selber erkenne und nicht verstehe, was das Muster ist. Und da habe ich eine Psychoanalyse angefangen. Und da kam ich schnell an den Punkt, dass ich gar nicht wusste, wie es mir geht. Ich konnte dem Therapeuten gar nicht sagen, wie es mir geht, weil ich das nicht wusste, weil ich keinen Bezug dazu hatte. Das Einzige, was mir anfangs eingefallen ist, ist etwas zu sagen wie, ich kann nicht klagen oder was soll ich denn sagen?
Mhm. Und also genau, kein Gefühl für sich selbst.
Kein Gefühl für sich selbst, sondern im Gegenteil, dieses, was soll ich denn sagen, das deutet ja schon darauf hin, dass man versucht, Erwartungen eines Gegenübers zu erfüllen. Was wollen Sie denn, dass ich Ihnen sage? Mhm. Sie wollen doch bestimmt, dass ich sage, mir geht es gut, denn das haben alle vorher erwartet, das haben meine Eltern erwartet, denn sie selber waren ja traumatisiert und war nicht belastbar. Also habe ich als Kind versucht, auch nicht andere zu belasten und habe dabei nicht gelernt, mit mir selbst umzugehen.
Wir werden das noch vertiefen in unserem Gespräch, was das für ein Lebensgefühl war, dieses kein Gefühl für sich selbst im Nebel leben. Ich will noch mal zurückkommen auf den Untertitel Ihres Buches. Der heißt, was das Schweigen der Eltern mit uns macht. Sie haben es schon erwähnt, im Grunde ja seit knapp 20 Jahren ist dieses Thema Kriegskinder thematisiert. Auch damals hieß es schon, die Kriegskinder brechen ihr Schweigen. Aber trotzdem ist dieses Schweigen doch stark irgendwie belastend. Was ist das für ein Schweigen?
Da gibt es einen schönen Satz eines Traumatherapeuten, der gesagt hat, die beste Möglichkeit, um ein Trauma weiter zu vererben, ist, darüber zu schweigen. Und das haben viele Kriegskinder gemacht. Sie haben halt gelernt, als Kind die Zähne zusammenzubeißen, wie ich vorhin gesagt habe, und haben halt das auch als Erwachsener versucht zu beherzigen, gegenüber Arbeitgebern, Kollegen, aber auch gegenüber Ehepartnern und letztlich auch gegenüber ihren Kindern. Sie haben halt gedacht, indem sie leisten und indem sie anderen nicht sagen, wie schlecht es ihnen geht, ja, teilweise nicht einmal spüren, wie schlecht es ihnen geht, machen sie alles richtig. Mhm. Und heute wissen wir, dass das natürlich nicht der Fall ist, sondern Kinder versuchen ja zu erspüren, wie es den Eltern geht. Und wenn Eltern zum Beispiel darüber schweigen, wie es ihnen geht, wenn aber die Kinder gleichzeitig merken, die Eltern sind betrübt, sind gestresst, sind zornig, dann versuchen die Kinder etwas da rein zu projizieren. Sie versuchen rauszufinden, was denn den Eltern passiert ist. Und das geht dann teilweise so weit, dass Kinder versuchen, einerseits alles zu erfüllen, was Eltern womöglich doch irgendwie glücklich machen könnte. Also versuchen, besonders brav zu sein. Andererseits zum Beispiel, wie bei mir war es auch so, ich habe mich massenhaft damit auseinandergesetzt, was denn so im Dritten Reich passiert ist, schon als Kind. Und heute weiß ich, dass das ein Versuch von mir war, quasi hinter das Schweigen meiner Eltern zu kommen. Ich habe versucht zu sagen, was ist denn damals passiert, was meine Eltern so schweigsam und so unglücklich gemacht hat? Denn meine Eltern selber, dachte ich, konnte ich ja nicht fragen.
hinter das Schweigen der Eltern kommen. Das haben Sie dann gemacht mit einer großen Spurensuche. Die haben Sie beschrieben in Ihrem Buch. Wir werden darüber heute sprechen. Sie haben uns aber auch Musik mitgebracht. Auf die hören wir jetzt mal. Wir bewegen uns heute weitgehend im Bereich britischer Rockbands. Zunächst Joy Division mit dem Titel 24 Hours. Was verbinden Sie damit?
Genau. Also im Vorhinein entschuldige ich mich schon mal, dass dieses Lied relativ traurig ist. Aber es ist ein Lied, was für mich halt als erstes von mehreren dafür steht, für den Ablauf quasi einer Biografie von Kriegsenkel und in diesem Fall von mir. Dieses Lied 24 Hours habe ich ungefähr mit 14 zum ersten Mal gehört und es hat mich wirklich umgehauen. Ich habe es intuitiv verstanden als Ausdruck von tiefer Einsamkeit und auch von einem Über-Ich, das einen verfolgt. In dem Song ist die Rede davon, dass eine Wolke über mir schwebt oder über dem Sänger schwebt, dass die alles verfolgt, was man tut. Und so war auch meine Lebenswahrnehmung. Ich werde ständig von etwas verfolgt, kontrolliert, was mir meine Lebensfreude raubt, weil diese Wolke letztlich immer weiß, was ich falsch mache und dass ich nicht genug mache.
Die englische Rockband Joy Division mit dem Titel 24 Hours. In HR2 Kultur im Doppelkopf ist heute der Journalist und Buchautor Matthias Lohre zu Gast. Er lebt in Berlin und er hat ein Buch geschrieben über das Erbe der Kriegsenkel, was das Schweigen der Eltern mit uns macht. Eine sehr persönliche Spurensuche, über die wir heute sprechen wollen. Lore, ich würde gerne noch mal diesem Gefühl nachgehen, was Sie schon so angedeutet beschrieben haben, in einem Nebel zu leben. Wie haben Sie das selbst auch erlebt und auch irgendwann wahrgenommen, dass das so ist?
Ich habe immer gedacht, mir geht es ja gut, also darf ich mich nicht beklagen. Das heißt, ich war selber davon abgeschnitten von der Möglichkeit, mir einzugestehen, dass es mir nicht gut geht. Weil ich gelernt habe, doch nicht zur Last zu fallen, meinen Eltern vor allem, habe ich auch selber gelernt, ich darf mir selber nicht eingestehen, dass es mir schlecht geht. Denn was passiert, wenn ich mir selber eingestehe, dass es mir nicht perfekt geht? Dann ist Punkt 1a, dann habe ich versagt, in dem großen Unterfangen meine Eltern glücklich zu machen. Und andererseits habe ich auch versagt, in dem Unterfangen, was man halt ja lernt, doch zu tun, nämlich zu funktionieren im sozialen Raum. Und da war ich dann wirklich von mir selbst abgeschlossen.
Das ist ja eine starke Entfremdung. Also man hat irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, aber man traut es sich gar nicht, sich selbst einzugestehen und es auch anderen gegenüber zu äußern. Also dieses sich selber fremd sein.
Genau, das ist halt ganz stark.
Haben Sie das schon als Jugendliche, als Kind tatsächlich so gemerkt oder ist das eine Einsicht, die eigentlich erst dann später gekommen ist?
Also intuitiv gemerkt, eben tatsächlich als Teenager, aber lange, lange nicht verstanden. Das Lied, was gerade gelaufen ist, das zeigt ja letztlich auch, oder heute weiß ich, wie hart, wie kalt, wie deprimierend dieses Lied auch wirkt. Als ich das mit 14 zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, das spricht mich einfach total an. Das ist doch vollkommen so ein tolles Lied. Ich habe überhaupt gar nicht wahrgenommen, was in diesem Lied fehlt. Also es fehlt halt Freude, es fehlt Überschwang, Spontaneität. All das durfte auch nicht sein, geschweige denn Ausdruck wirklich von beklemmender Angst, weil damit ich ja meine Eltern hätte belasten können.
Durfte das tatsächlich nicht sein bei Ihnen zu Hause, so ein Überschwang, so eine Freude, so ein wildes Kinderleben?
Nee, das durfte tatsächlich nicht sein. Einerseits aus dem banalen Grund, dass ich das jüngste von 5 Kindern war und das einfach tatsächlich meine Eltern...
Ich ja eigentlich immer Leben in der Kiste, oder?
Tatsächlich, aber da habe ich auch mit meinen Geschwistern drüber gesprochen. Wir haben so letztlich so auf Eierschalen sind wir gegangen. Wir haben
alle fünf
haben gelernt, doch möglichst wenig Lärm zu machen. Denn unser Vater, Jahrgang 31, war sehr leicht zu verärgern. Eben weil er sich selbst, wie ich heute weiß, selber sich auch nicht kannte, sondern hat halt gelernt, einfach zu funktionieren, aber war letztlich auch ein funktional depressiv, würde man sagen. Er hat seinen Job gemacht und uns ernährt, aber er hatte keine Interessen, sondern saß halt abends einfach zu Hause vorm Fernseher und war stumm. Und wenn ein Kind laut wurde, dann wurde er direkt wütend. Denn die einzige Barriere, die er hatte, um sich abzugrenzen, das Verstummen, die wurde quasi überschritten, wenn jemand schreit. Und dann ist er einfach explodiert. Und wir Kinder haben natürlich nicht verstanden, woher das stammt, sondern haben versucht zu lernen, nee, wir müssen still sein. Und die zweite Sache ist, wenn wir unseren Vater wütend gemacht haben, dann haben wir gleichzeitig unsere Mutter, die halt der Anlaufpunkt für uns war, auch traurig gemacht, weil wir haben ja schon wieder die Ruhe im Haus gestört. Und wir wollten natürlich nichts weniger als unsere Mutter traurig machen.
Also immer diese Orientierung darauf, wie können wir möglichst unseren Eltern möglichst wenig Stress bereiten.
Genau. Und das eben führte dann zu dem vorher noch beschriebenen Phänomen, wenn wir versuchen, unseren Eltern keinen Stress zu machen, dann internalisieren wir das irgendwann. Wir haben das so stark verinnerlicht, dass wir gesagt haben und dass ich gesagt habe, ich falle halt niemandem zur Last. Ich falle auch meinem Arbeitgeber nicht zur Last. Ich falle Freunden nicht zur Last. Ich werde doch nicht meinen Eltern oder Freunden oder Kollegen sagen, wenn mir etwas nicht gelingt oder wenn es mir schlecht geht, um Gottes Willen.
Mhm. Irgendwann haben Sie gemerkt, das geht nicht mehr.
Genau, irgendwann habe ich gemerkt, das ging nicht mehr, so ungefähr mit Mitte 30, weil ich gemerkt habe, ich habe ja eigentlich alles das, was man doch so haben sollte, um zufrieden zu sein. Ich hatte einen festen Job, der mir Spaß gemacht hat, der Aufstiegschancen bot und der angesehen war als politischer Journalist in Berlin. Aber ich habe halt gemerkt, dass im Gegenteil macht mich das nicht zufrieden, dieser äußere Erfolg, sondern der macht mich immer ratloser. Mhm. Weil wie kann es denn sein, dass ich alles das erreiche, von dem ich glaubte, es erreichen zu müssen? Und dabei wird der Stress nur noch größer, weil wenn ich zum Beispiel ein Buch abgeschlossen habe nach vielen Monaten Arbeit, dann war es plötzlich so, als hätte ich diese Leistung nie vollbracht. Das Buch ist veröffentlicht, das Manuskript ist abgegeben und sofort denke ich, jetzt habe ich nichts zu tun, ich mache nichts, dann bin ich nichts wert, ich leiste nichts.
Sie sind dann eben auf der Suche nach sich selbst gegangen, in der Psychotherapie, aber auch später nochmal auf der Suche nach der Geschichte Ihrer Eltern. Können Sie heute verstehen, wie Ihr Vater so geworden ist, was ihn da so geprägt hat?
Ja, heute kann ich das viel besser verstehen. Mhm. Tatsächlich, als er 2012 gestorben ist, da war ich immerhin schon 36 und habe ihn nicht verstanden. Ich habe versucht, meinen Frieden mit ihm zu machen, versucht zu sagen, ja, im Alter war er ja zugänglicher, auch einfach, weil er körperlich schwächer war und weil er weniger zu tun hatte, weil er einfach ein alter Mann war mit 80. Aber ich habe nicht verstanden, wie er geworden ist, wie er war. Und das war halt der Ausgangspunkt für meine Suche für das Buch Das Erbe der Kriegsenkel. Ich habe halt gedacht, warum lässt mich mein Vater nicht los, obwohl er mich doch im Leben auch nicht an sich gebunden hat, nicht bewusst, sondern immer weggestoßen hat. Warum träume ich von ihm? Warum träume ich von meiner Mutter?
Ja.
Und das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, ich muss genau das Gegenteil dessen machen, was ich mir immer gesagt habe. Ich darf nicht vor dem Schatten meiner Eltern wegrennen. Ich darf mir nicht eingestehen, dass alles gut ist, sondern ich muss genau das Gegenteil machen. Ich muss die Kindheit meiner Eltern genau anschauen und auch genau das anschauen, was sie in mir getan, in mir gewisserweise angerichtet haben.
Was haben Sie entdeckt, als Sie sozusagen die Kindheit Ihrer Eltern angeschaut haben?
Das waren sehr interessante Sachen, die mich stark überrascht haben, weil ich, glaube ich, wie viele Kriegsenkel denke, ja, mein Eltern kann ja nichts Schlimmes passiert sein, denn sie haben nie davon berichtet. Mhm. Und in meinem Fall hatte ich das auch gedacht, das sei durch die Fakten bestätigt. Zum Beispiel meine Mutter, Jahrgang 37, ist in einem Dorf groß geworden, in dem Dorf, in dem ich später auch aufgewachsen bin und in dem sie gestorben ist. Und ich habe gedacht, das ist ein Idyll. Wenige tausend Einwohner, da kann doch nichts passiert sein. Da sind doch keine Menschen ausgebombt worden. Da gab es auch keine starken Parteigremien, die einem vielleicht das Leben zur Hölle gemacht haben. Und ich habe tatsächlich erst durch meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, erfahren, dass es halt 1944, 45 regelmäßig Bombenangriffe auch auf dieses kleine Dorf gab. Mhm. Und wie ich heutzutage weiß, sind mindestens 800 Dörfer, Forschung zufolge, auch Opfer von Bombenangriffen geworden. Also nicht nur die Großstädte. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass der Krieg viel totaler war und auch viel mehr Menschen traumatisiert hat, als das man normalerweise angenommen hat. Zum Beispiel das Haus, in dem ich groß geworden bin, wurde auch mehrmals bombardiert. Und meine Mutter hat die Erfahrung gemacht durch ihre Mutter, meine Großmutter, dass sie nicht schützen kann. Mhm. Also meine Tante hat den Satz gesagt, dass ihre Mutter doch gesagt habe, wenn wir sterben, dann sterben wir wenigstens alle gemeinsam. Mhm. Das hat sie natürlich als Trost gemeint gegenüber ihren Kindern. Aber was bei einem kleinen Kind ankommt, ist, ich kann euch nicht beschützen vor dem Tod. Wir sind komplett verwundbar. Wir können nichts tun. Und das muss eine schreckliche Erfahrung für meine Mutter gewesen sein.
Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, dass diese Kriegskinder durchaus tatsächlich schreckliche Situationen erlebt haben. Aber was dann dazu kommt, ist, dass da niemand ist, der ihre Angst aufnimmt, der sie trösten kann, der sozusagen auch ihnen emotional die Geborgenheit gibt.
Ganz genau. Das ist letztlich das Urtrauma der Kriegskinder, dass sie niemanden hatten, der ihnen Trost geben konnte, weil eben der Vater im Krieg war oder im Gefangenenlager oder tot. Die Mutter hat versucht, irgendwie das Leben der Familie aufrechtzuerhalten. Und die Kinder haben das, was sie erlebten, versucht, als normal abzutun. So wie das jeder macht. Also ich habe auch mit vielen Leuten, Kriegskindern gesprochen, die gesagt haben, ja, aber was stellt ihr euch denn so an? Wir haben in den Trümmern gespielt, wir haben die Bombenangriffe erlebt, aber das haben doch alle erlebt. Mhm. Oder sogar, das haben wir als Abenteuer erlebt. Mhm. Da merke ich, bestimmt gibt es manche Kinder, die das ohne großen Schaden erlebt haben konnten, weil ihre Eltern stabil waren, aber sehr viele Kinder eben nicht. Sehr viele Kinder haben gelernt, etwas als normal anzusehen, was absolut unnormal war, nämlich den Zweiten Weltkrieg.
Im Grunde es runterzuschlucken, was diese emotionale Einsamkeit dann sozusagen mit der nächsten Generation gemacht hat, darüber sprechen wir gleich dann nochmal in der nächsten Runde. Jetzt hören wir nochmal auf Musik, die Sie uns mitgebracht haben, diesmal The Smiths.
Genau, The Smiths, ein weiter ewiger Wunsch, den ich mal bringen wollte in einer Radiosendung. Jetzt erfüllen Sie mir den. The Smith mit There's a Lie That Never Goes Out. In diesem Lied kommt, wie ich finde, die Teenage-Sehnsucht nach etwas ganz anderem sehr gut zu Wort. Teenager haben ja ein ganz gutes Gespür dafür, was sie vermissen und was sie zu Hause nicht bekommen. Und in diesem Lied geht es letztlich darum zu sagen, ich bin nicht mehr zu Hause in dem Haus meiner Eltern. Ich möchte irgendwie raus. Ich möchte raus aus dieser Welt. Ich weiß bloß nicht, wohin.
Wie Sie rausgekommen sind, darüber sprechen wir gleich. Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und mein Gast heute ist der Journalist und Buchautor Matthias Lohre aus Berlin. Er hat ein Buch geschrieben über das Erbe der Kriegsenkel, eine sehr persönliche Schilderung der Suche nach den eigenen Wurzeln und den eigenen Prägungen, die aber beispielhaft auch dafür steht, welche Spuren die Kriege des 20. Jahrhunderts noch hinterlassen haben, auch in der dritten Nachkriegsgeneration. Matthias Lohre, Jahrgang 1976, ein Kriegsenkel. Herr Lohre, lassen Sie uns noch mal darüber reden, was diese Generation der Kriegsenkel kennzeichnet, und zwar in der Art, wie viele vielleicht von Ihnen mit diesem Trauma in der eigenen Familiengeschichte umgehen, wie auch Sie damit umgegangen sind. Sie beschreiben, Sie haben davon auch eben schon berichtet, dass Sie im Grunde enorm leistungsorientiert waren.
Genau. Ich habe zutiefst verinnerlicht, ja, wie ich vorhin schon beschrieben habe, dass man sich nicht beklagen darf, sondern dass man mit absoluter Selbstverständlichkeit doch Dinge leisten muss. Das hatte kleiner Rekurs darauf noch, auch damit zu tun, man hat halt verinnerlicht, nicht zur Last fallen zu dürfen. Was ist das, womit man am wenigsten zur Last fällt? Indem man halt funktioniert und am besten Fall sogar brilliert. Indem man halt dann die Eltern vielleicht ja doch noch glücklich macht, wenn man besonders gute Schulnoten zum Beispiel nach Hause bringt. Hat zwar nicht funktioniert, aber man hat es halt versucht. Und das versuchen halt viele Kriegsenkel auch im Erwachsenenleben. Kriegsenkel lassen sich relativ klar den Jahrgängen ungefähr 1955 bis 76, 77 verorten. Das hat weniger mit den Geburtsjahrgängen zu tun, sondern natürlich damit mit der Geburtenfolge. Also wenn die Eltern Kriegskinder waren, die traumatische Dinge erfahren haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kinder auch darunter leiden.
Und diese, man muss vielleicht noch mal ergänzen, sozusagen nicht jeder, der in dieser Zeit geboren ist, ist automatisch ein in dem Sinne Kriegsenkel, sondern es geht tatsächlich darum, ob bestimmte Verhaltensmuster da übernommen werden.
Genau. Mhm. Und ich möchte natürlich auch niemandem, und das möchten Traumatologen auch nicht, irgendjemandem einreden, sie seien doch quasi psychisch belastet, auch wenn sie es nicht sind, weil eben natürlich nicht alle Kriegskinder und auch nicht alle Kriegsenkel oder Menschen aus dieser Generation psychisch belastet sein müssen, sondern es gab halt bestimmt Faktoren, die das verhindert haben. Mhm. Aber bei denen diese Belastung zu sehen, sind, die versuchen tatsächlich zu funktionieren. Und dieses Funktionieren schottet sie halt oder hat mich auch abgeschottet vor vielen Dingen, wie ich das vorhin schon angedeutet habe. Ich durfte mir nicht ein und nicht anderen eingestehen, dass es mir womöglich nicht perfekt geht, dass ich nicht brilliere. Und das mir einzugestehen, das war wirklich ein großes Stück Arbeit.
Oh, das ist das eine, nicht sich eingestehen, dass etwas vielleicht nicht funktioniert, aber auch offenbar das andere, nämlich da, wo etwas funktioniert, wo etwas gut gelungen ist, sich darüber auch nicht freuen zu können, nicht zu dürfen, sich das nicht zu erlauben.
Genau, das war, und in Teilen ist das letztlich immer noch so, weil die Prägung so stark ist. Mhm. Immer wenn ich etwas geleistet habe, was mir sehr wichtig war, zum Beispiel auch ein Buch zu schreiben, dann habe ich monatelang daran sehr konzentriert gearbeitet, habe immer versucht, das Beste zu geben. Aber wenn diese Arbeit abgeschlossen war und aus meinen Händen ging, dann habe ich direkt gedacht, ich habe ja nichts geleistet. Das ist ja jetzt weg und ich muss jetzt sofort etwas Neues anfangen, das mir zumindest das Gefühl gibt, doch gebraucht zu werden, gut zu sein. Und das ist letztlich ausgeartet in einer Art Arbeitswut. Denn man hat die eigenen Versagensängste und auch die eigene Angst, nicht gut zu sein, die hatten man oder die habe ich auch kompensiert in Arbeitswut. Nämlich, solange ich arbeite, solange ich mich richtig reinhänge, habe ich keine Zeit nachzudenken, geschweige denn habe ich Zeit, mir einzugestehen, dass es mir nicht gut geht.
Bis hin zum Punkt der Überforderung?
Also ich hatte jetzt, glaube ich, keinen Burnout. Mhm. Das ist mittlerweile ja, sehr weit verbreitet, beziehungsweise wird sehr oft für sich in Anspruch genommen. Ich habe vielleicht jetzt einen halben Schritt vorher geschafft. Ich habe halt mit Mitte 30 gemerkt, dass ich nicht glücklich werde und dass ich viele Punkte, die bei meinen Eltern auftauchten, plötzlich auch an mir sah, wo meine Eltern mir ja immer so fremd waren. Und da habe ich halt gemerkt, ich müsste mal was Grundsätzliches machen und habe das gesucht, was für mich am besten ist, nämlich zu reden in einer Psychoanalyse.
Mhm. Wir müssen an dieser Stelle auch noch mal über Ihren Onkel Willi reden. Von dem beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, das ist der Bruder Ihres Vaters. Der ist ein ganz anderer Mensch gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der ist, glaube ich, ein anderer Mensch geworden, tatsächlich. Denn, wie ich das schon angedeutet habe, nicht jedes Kriegskind, und er ist auch ein Kriegskind, Jahrgang 43, der muss traumatische Erfahrungen so erlebt haben, dass es sein Leben oder ihr Leben komplett prägt. Und ich glaube, er hatte eine Mischung aus Glück und auch eigenem Tun, was ihn gehindert hat, ein unglücklicher Mensch zu sein. Ich habe ihn besucht und hatte jahrelang nichts mit ihm zu tun. Und plötzlich stehe ich da vor diesem Mit-70er, der braun gebrannt und lächelnd vor mir steht und sich freut, mich zu sehen.
Und Sie hatten eigentlich einen Vorwurf erwartet.
Ich hatte einen Vorwurf erwartet, so, warum hast du nicht viel mehr für meinen Bruder, deinen Vater getan, als er noch lebte? Warum hast du ihn überhaupt nicht mehr getan? Warum nicht mehr, mehr, mehr? Und da ist dann plötzlich dieser Mann vor mir, der sagt, willkommen, komm rein. Mhm. Und das passt überhaupt nicht zu meinem Selbstbild, das doch immer Vorwürfe erwartet. Und es passt auch nicht zu meinen Erwartungen gegenüber Familienmitgliedern, weil ich immer gedacht habe, alle Menschen meiner Familie sind so. Und der besagte Onkel Willi hatte quasi Glück im Unglück, meiner Meinung nach. Also Punkt 1 war, er hat mit ungefähr 40 Jahren, als er sehr, sehr viel gearbeitet hat, er war Fernbusfahrer und hat da auch viele Reisen unternommen, die unglaublich stressig waren, mit einem ganzen Bus voll bis nach Spanien. Das hat er aber alles so hingenommen, wurde dabei auch dicker und hat dann aber im rettenden Moment quasi noch einen Herzinfarkt bekommen, der ihn nicht so niedergestreckt hat, dass er gestorben wäre, sondern es war ein Punkt, der ihm gezeigt hat, Moment mal, ich muss kürzer treten, ich muss was anderes machen. Und der zweite Punkt ist, seine Frau, mit der er seit 50 Jahren verheiratet ist, ist halt kein Kriegskind, sondern ein paar Jahre jünger. Und in ihrer Familie wird halt anders als bei uns sehr viel geredet. Und die beiden Punkte führen dazu, dass Willi bis heute ein glücklicher Mensch ist mit Mitte 70.
Herr Lohre, wir haben es schon gespürt. Sie haben viele Gespräche geführt, um Ihre eigene Geschichte auch zu erkunden, zu entdecken. Wie das genau gewesen ist, darüber sprechen wir gleich nochmal. Jetzt hören wir wieder auf Musik. Wir gehen diesmal nach Irland zur bekannten Gruppe U2, die Sie uns mitgebracht haben. Mit welchem Titel?
Mit einem etwas unbekannteren Titel, der für mich halt auch sehr viel bedeutet. Er heißt Running to Stand Still. Und wenn der Sänger Bono dann Running to Stand Still singt, dann kommt dabei für mich alles Mögliche zusammen. Da ist einerseits Running to Stand Still sagt für mich, ich ackere und ich mache und ich tue und ich will doch endlich nichts anderes als einfach mal mich ausruhen. Mhm. Und dass, wenn er sagt Still, dann atmet Bono aus. Running to Stand Still. Und das ist letztlich so eine Sehnsucht vieler Kriegsenkel und auch vor allem meine, dann endlich mal aufzuhören, sich selbst zu peitschen und mal gehen zu lassen.
Suffer the needle chill. She's running to stand still. Thank you.
es kommt langsam zur Ruhe. Running to Stand Still, U2 ist das. In der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Journalist und Buchautor Matthias Lohre zu Gast. Er sagt von sich selbst, ich bin ein Kriegsenkel, und macht damit deutlich, dass die Traumata des Krieges, eigentlich der beiden großen Kriege des 20. Jahrhunderts, auch nach Generationen noch ihre dunklen Spuren zeigen. Das Erbe der Kriegsenkel, was das Schweigen der Eltern mit uns macht, so lautet der Titel eines Buches von Matthias Lohre, eine persönliche Spurensuche, über die wir heute sprechen. Lore, viele Kriegsenkel fliehen ja gleichsam in Arbeitswut, wir haben schon darüber gesprochen, und leiden eben gleichzeitig unter so einem mangelnden Selbstwertgefühl. Immer wieder nagt der Zweifel, nicht gut genug sein zu können. Auf der anderen Seite ist da die ganz starke Sehnsucht, endlich zur Ruhe zu kommen. Sie haben das gerade beschrieben, auch im Zusammenhang mit dem Titel, den wir gehört haben. Eben einen Ort zu finden, wo diese Anspannung sich lösen kann. Die große Frage ist ja, wie geht das?
Ja, letztlich müssen wir als erwachsene Menschen, in dem Fall ja als Kriegsenkel, auch Verantwortung für uns selbst übernehmen. Das klingt so hart, aber es ist meiner Meinung nach genau das Gegenteil.
Ist aber witzig, weil die Generation ist ja eigentlich diejenigen, die in Verantwortung sind, die zum Teil in Führungspositionen sind. Sie sagen, wir müssen erstmal Verantwortung für uns selbst übernehmen.
Genau, also das klingt hart, ist aber genau das Gegenteil gemeint. Tatsächlich, die Generation macht unglaublich viel und leistet unglaublich viel, auch so wie ihre Elterngeneration. Aber sie blendet eben die eigenen Emotionen aus, weil die ja lästig sein könnten, weil sie einsehen müssten, dass sie womöglich niemals genug leisten könnten, weil sie einsehen müssten, dass sie sich selbst nicht mögen, weil sie sich nicht so mögen, wie sie sind, mit Macken und mit kleinen Imperfektionen, und denken, sie müssten immer perfekt sein. Mhm. Aber wenn ich sage, da müsste man sich doch mal selbst Verantwortung für sich übernehmen, dann ist das genau das Gegenteil. Man müsste mal die Verantwortung übernehmen zu sagen, ich bin nicht perfekt und ich habe Sorgen, ich habe Ängste, ich habe Wut. Und woher kommt das her und was mache ich damit? Denn wenn man das sich anschaut, dann lernt man unglaublich viel über sich, über die eigenen Motive. Zum Beispiel, warum leistet man eben so viel, wenn man das doch eigentlich gar nicht möchte, wenn man mal kürzer treten möchte? Man leistet eben auch so viel, nicht nur wegen der äußeren Arbeitsmarktbedingungen, sondern eben auch, weil man vor der Einsicht flieht, doch womöglich nie genug sein zu können. Mhm. Und wenn man das eingesehen hat, dann nimmt das eine Menge Druck. Wenn man,
ja. Sie haben das beschrieben, Herr Lohre, sozusagen dieses Lebensgefühl der Kriegsenkel, so in einem Nebel zu sein, sich selbst fremd, den eigenen Emotionen, so unter einer Wolke des Schweigens. Sie sagen, im Grunde muss man dieses Schweigen aufbrechen, reden. Mit wem reden?
Mit Menschen, die bereit sind, einem zuzuhören, keine Vorwürfe machen und vielleicht eben auch gar nicht mal so nah mit einem verbandelt sind.
Mhm. Also das nicht jetzt zu den Eltern hingehen und sagen, so jetzt müssen wir aber mal reden.
Ja, also meiner Erfahrung nach, wenn das funktionieren würde mit den eigenen Eltern zu reden, wenn man sich seit Jahrzehnten angeschwiegen hat, dann hätte es auch schon oft funktioniert. Aber natürlich, das will ich gar nicht abstreiten, kann es oft funktionieren. Mhm. Es hilft auf jeden Fall, wenn man mit alten Eltern jetzt spricht, die häufig viel bereiter sind als noch vor 20 Jahren, mit den eigenen Kindern zu reden.
Dass eine neue Gesprächsbereitschaft da ist.
Genau, die Kriegskinder sind jetzt mittlerweile fast alle in Pension oder in Rente, und das Korsett der Erziehung oder des Arbeitslebens hat sich gelöst, und sie haben jetzt viel mehr Zeit, auf ihr Leben zurückzublicken und freuen sich teilweise sogar über ihr Leben zu reden. Und wenn man das aufgreifen kann, dann ist das sehr wertvoll. Mhm. Andererseits allerdings ist auch, da ist mein Leben auch ein Beispiel, meine Eltern waren ja tot, als ich mich versucht habe zu erkundigen darüber, was mich geprägt hat und sie geprägt hat. Und es gibt noch viel, viel, was es da zu erkunden gibt. Zum Beispiel in meinem Fall auch einerseits mit Therapeuten, aber eben auch mit Verwandten, die bereit sind zu reden und die auch einen anderen Blick auf die Eltern werfen.
Mhm. Bei Ihnen waren es auch die Geschwister, Verwandte,
genau,
Onkel,
Geschwister, Tante, Onkel und eben Traumatherapeuten oder auch mein Psychoanalytiker, die mir gezeigt haben, dass es nicht nur meinen Blick gibt, sondern viele, viele andere Blicke auf mein Leben, auf das Leben von Kriegskindern. Und wenn man da anders drauf blickt, dann kann man eben auch Mitgefühl entwickeln. Dann kann man auch Mitgefühl entwickeln für sich selbst, für das arme Kind, das man halt war. Auch wenn man eben zum Beispiel als Kriegsenkel in materiellem Wohlstand groß geworden ist, aber trotzdem emotional isoliert, unter Druck gesetzt, einsam.
Dieses Wort Mitgefühl würde ich gerne nochmal aufgreifen. Was hat das für Sie bedeutet?
Für mich hat es bedeutet, dass ich Mitgefühl für mich entwickle und dass ich dadurch Mitgefühl für andere entwickle. Mhm. Denn erstmal habe ich gemerkt,
und das mussten Sie im Grunde erstmal lernen?
Das musste ich erstmal lernen. Mhm. Das klingt so seltsam, weil man denkt, Mitgefühl ist doch etwas, was man quasi leicht macht, weil das doch etwas ist, was quasi fast schon von Schwäche zeigt, Mitgefühl zu haben. Und man müsste doch Härte zeigen, damit man doch im Leben vorankommt. Aber nein, Mitgefühl ist etwas sehr Schweres, wenn man es nicht gelernt hat. Ich muss mit mir Mitgefühl haben, zum Beispiel als ich hier hingekommen bin und gedacht hätte, oh Gott, ich bin womöglich 5 Minuten zu spät. Da hat es mich nicht gestresst, irgendwie mit Ihnen zu reden. Mich hat gestresst, dass ich womöglich es nicht schaffe, pünktlich zu sein und habe mich da fast schon verdammt. Und mir dann innezuhalten und zu sagen, Moment mal, das kenne ich. Diese Stimme kenne ich. Die ist nicht ich. Die bin nicht ich. Das ist etwas, was mich geprägt hat. Aber es steht mir zu, Mitgefühl mit mir zu haben und zu sagen, Matthias, blöde Stimme, oder? Mhm. Möchtest du doch nicht. Machen wir doch mal anders. Ja. Und das zu tun ist relativ schwer. Und der letzte Schritt ist dann eben auch, wenn man Mitgefühl für sich hat, kann man auch Mitgefühl für andere haben, die auch Probleme haben, anstatt ihnen zu sagen, reiß dich zusammen.
Heißt es auch, Gefühle von Wut und Trauer auch gegenüber seiner eigenen Kindheit und den eigenen Eltern zuzulassen, neu aufkommen zu lassen?
Auf jeden Fall. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Trauer ist eins der stärksten Gefühle, die halt unterdrückt werden mussten. Tatsächlich, rational verstanden, nach dem Zweiten Weltkrieg war das häufig nötig, wenn viele Familienmitglieder gestorben waren, vermisst waren. Dann wurde Trauer da unterdrückt, weil man das Gefühl hatte, das steckt ja andere an. Und wenn wir die ganze Zeit trauern, dann versinken wir in einem Meer. Das war aber auch ein Teil der Prägung dieser Generation, die halt Härte gegen sich und andere ja gelernt haben unter der Nazi-Zeit. Heutzutage kann das aber natürlich viel bringen und man hat halt heute zum Glück auch viel mehr Möglichkeiten, weicher zu sein und auch sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, weil wir eben nicht die Notsituation des Zweiten Weltkriegs haben.
Ist das Ziel, sich dann nochmal zu versöhnen mit den Eltern?
In gewisser Weise ja, aber es ist eine Versöhnung nicht mit den Eltern heute, falls sie noch leben, oder mit den Eltern, die tot sind, sondern es ist tatsächlich eine Versöhnung mit sich selbst. Denn wie ich gerade schon angedeutet habe, da gibt es diese Stimmen im Kopf, die einem sagen, streng dich mehr an, reiß dich zusammen, sei nicht so, tu mehr. Und diese Stimmen sind letztlich die verinnerlichten Stimmen der Eltern und der anderen Bezugspersonen aus der Kindheit. Das heißt, die Stimmen sind in meinem Kopf und nur ich kann etwas daran ändern. Und wie ich das gerade schon angedeutet habe, ich kann es nur daran ändern, dass das erwachsene Ich mir heute sagt, du kleiner Matthias, der du damals diese Stimmen 1000 Mal gehört hast, du kannst heute dem etwas entgegensetzen und sagen, nee, ich möchte nicht immer gehetzt sein. Nein, ich bin nicht so schlecht, so lahm, so unperfekt, wie ich mich selber heutzutage sehe. Nee, ich bin anders und ich leiste ziemlich viel und das ist auch relativ gut.
Herr Lohre, Sie schreiben in Ihrem Buch den Satz, den 40- bis 60-Jährigen öffnet sich heute die letzte Chance, die Seelentrümmer ihrer Familienvergangenheit aufzuspüren. Seelentrümmer ist ja ein schweres Wort.
Das ist ein schweres Wort für einen schweren Umstand, denn die Seelentrümmer beziehen sich ja auf die aktuellen Kriegstrümmer, die es wirklich gab, und die Seelentrümmer, die sich hinterlassen haben in den Seelen der Kriegskinder und der Kriegsenkel. Und diese Trümmer sind halt da. Und wenn man das erstmal sich eingesteht, dann hat man, glaube ich, den ersten Schritt geschafft, um zu sagen, da sind diese Trümmer, da sind diese unbewältigten Emotionen, die nie gespürten Emotionen, auch die nie erzählten Geschichten der Eltern. Aber wenn ich sie mal ordne, wenn ich sie mal aufräume, wenn ich mal Licht darauf scheinen lasse, dann regelt sich sehr viel.
Sie haben persönlich das erlebt, wie diese Spurensuche in die eigenen Familiengeschichte auch lösend befreiend sein kann. Halten Sie es eigentlich auch für gesellschaftlich wichtig, dass dieses Gespräch beginnt, dass dieses Schweigen aufgebrochen wird?
Auf jeden Fall, denn die Generation der Kriegsenkel ist ja heutzutage die, die das Land am Laufen hält. Die 40- bis, sagen wir mal, 60-Jährigen. Die sind diejenigen, die in den Medienhäusern das Sagen haben, die in der Politik das Sagen haben, in Unternehmen. Sie geben die Mentalität des ganzen Landes vor und die auch die prägen die Mentalität der nachfolgenden Generation. Denn also wir, die Kriegsenkelgeneration, vermitteln ja anderen, dass man noch mehr sich anstrengen müsse, dass man noch mehr leisten müsse und dass man noch kein Mitgefühl haben dürfe. Und wenn wir das auch noch weitergeben, obwohl es doch uns sehr gut geht, dann machen wir, glaube ich, einen schweren Fehler, der noch in weitere Generationen fortwirkt.
Vielleicht hat ja unser heutiges Gespräch im hr2-Kultur-Doppelkopf manchen Mut gemacht, dieses Gespräch zu führen. Vielen Dank. Mein Gast heute war der Journalist und Buchautor Matthias Lohre, ein Kriegsenkel. Von ihm stammt das Buch »Das Erbe der Kriegsenkel, was das Schweigen der Eltern mit uns macht«. Erschienen ist es im Gütersloher Verlagshaus. Wir hören zum Schluss nochmal Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Herr Lohre, die Band Arcade Fire. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
Das soll der positive Abschluss sein, nämlich das ist für mich das, was passiert, wenn man sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt. Es ist ein sehr positives Lied, das beschreibt, dass man doch mehrere Anläufe braucht vielleicht, um frei zu sein, um sich zu befreien von altem Ballast, von Dingen, die man nicht möchte. Aber wenn man es mehrmals versucht und wenn man sich dabei treu bleibt, dann kann es funktionieren. Deswegen positiver Ausklang dieser Sendung.
Und so steht im Grunde heute am Ende des Doppelkopfes ein Startsignal, ready to start. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke Ihnen, Herr Lohre, dass Sie heute Zeit für uns hatten, und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.